Hallo und herzlich willkommen zur 115. Folge von Geistergeflüster.
Dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Diandra.
Und ich bin Katharina.
Hello again. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Zur Mythenfolge. Jede fünfte Folge, nein, also eigentlich jede zehnte Folge, aber die Fünferfolgen.
Genau.
Ist unsere Mythen- oder Verschwörungstheorie-Folge.
Genau, und heute geht es tatsächlich wirklich bei uns beiden eher um Mythen, Mysterien.
Genau. So. Wir haben nämlich ab und an einfach mal Bock auf was anderes und mal ein bisschen tiefer in irgendwelche Mysterien oder vielleicht auch Verschwörungstheorien zu tauchen. Und deswegen haben wir diese Fünfer-Mythen-Folgen ins Leben gerufen. Und bisher kommen die auch ganz gut bei euch an.
Ja, würde ich auch sagen. Ich habe auch jetzt die Tage nochmal bei Instagram eine Story gemacht, mit was euch in diesen Folgen so interessieren würde. Da kamen auch echt noch ein paar sehr gute Vorschläge rum, die wir uns alle notiert haben.
Danke dafür.
Mit viel Glück ist sogar einer heute schon mit dabei.
Naja, also die Leute können ja den Titel lesen, deswegen.
Ja, okay, einer davon ist heute schon mit dabei.
Tatsächlich hatten wir ja auch ein kleines Quiz für euch. Das nächste Mal wird es nicht so leicht, denn ganz viele von euch haben Nessie erraten. Und das ist meine Story für heute. Aber zuerst hören wir Diandras Geschichte. Und ich bin schon ganz gespannt, weil ich davon noch nie was gehört habe.
Ich vorher auch nicht. Und vielleicht ihr ja auch nicht.
Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los.
Ein gigantischer Schatz, ein alter Fluch und ein mysteriöser Schacht auf einer einsamen Insel vor der Ostküste von Kanada. Der Oak Island Money Pit ist der Schauplatz der weltweit am längsten andauernden Jagd nach einem verlorenen Schatz. Seit Hunderten von Jahren wagen sich Schatzsucher nach Nova Scotia und versuchen, den Schatz zu bergen, der im Money Pit liegen soll und durch eine Reihe ausgeklügelter Flutfallen geschützt ist. Als Schatzsucher versuchten, die Beute aus dem Money Pit zu bergen, überfluteten raffiniert angelegte Fluttunnel den Schacht mit Meerwasser. Oak Island hat ihren Namen von den vielen großen und majestätischen roten Eichen, die früher auf der Insel wuchsen. Damit war sie die einzige der 350 Inseln in der Mahone-Bucht, die diese Bäume trug. Heute finden sich dort allerdings nur noch wenige Exemplare dieser Baumart. Die Mahone-Bucht liegt an der Ostküste Kanadas und gehört zur Provinz Nova Scotia. Oak Island selbst ist 1,3 Kilometer lang und etwa 600 Meter breit. Bevor sich 1605 die ersten Europäer auf der Insel niederließen, wurde sie von dem indigenen Volk der Mi'kmaq bewohnt. Im Laufe der Jahre wurden seltsame, von Menschenhand geschaffene Artefakte aus dem Money Pit geborgen, doch bis heute ist der Schatz noch immer vergraben. Piraten, die Tempelritter oder Francis Bacon. Niemand weiß genau, wer diese mysteriöse Grube geschaffen hat und warum. Verschiedenen Überlieferungen zufolge wurde die erste mysteriöse Entdeckung auf der Insel im Jahr 1795 gemacht. Im Alter von 16 Jahren machte sich Daniel McGinnis auf den Weg nach Oak Island, um dort zu fischen. Auf der Insel angekommen, stieß er auf eine Vertiefung im Boden. Da er zusätzlich in einem Baum nahe der Grube alte Seilreste und einen Ast fand, der mehrere Kerben aufwies, war er sich sicher, dass die Vertiefung im Boden nicht zufällig, sondern handgemacht war. Da die Insel zu diesem Zeitpunkt als unbewohnt galt, erschien das Daniel doch etwas sonderbar. Schon am nächsten Tag kehrte Daniel in Begleitung von zwei Freunden, Anthony Vaughan und John Smith, zur Oak Island zurück. Ausgerüstet mit Spitzhacken und Schaufeln machten sie sich an die Bergung des Schatzes. Doch wie die drei schnell feststellten, kamen sie mit ihrer Ausrüstung nicht sonderlich weit. Als die drei Jungen mit dem Graben begannen, stießen sie auf Schieferplatten. Schiefer gab es damals zwar bereits auf dem Festland, nicht jedoch auf der Insel selbst. Als die drei ihre Arbeit weiterführten, fanden sie in 3 Metern Tiefe eine Schicht ordentlich verlegter Baumstämme. Zwei weitere solcher Schichten fanden sie auch auf 6 und 9 Metern Tiefe. Beim Entfernen dieser Holzschichten wurde den Jungen schnell klar, dass sie umfangreichere Werkzeuge benötigen würden, um den Schatz von Oak Island zu bergen. Widerwillig kehrten sie auf das Festland zurück und versprachen, wiederzukommen und den Schatz zu bergen. Obwohl 9 Jahre vergehen sollten, bis Daniel, Anthony und John nach Oak Island zurückkehren sollten, fanden sie die Schatzgräberstätte genauso vor, wie sie sie verlassen hatten. Als sie mit Simon Linz, einem örtlichen Geschäftsmann, zurückkehrten, verfügte das Projekt nun über finanzielle Mittel und eine bedeutende Unterstützung durch zusätzliche Arbeitskräfte. Die Schatzsuche hatte nun ernsthaft begonnen. Alle Mitglieder der Gruppe arbeiteten entschlossen mit, im Gegenzug für einen Anteil am Gold, versteht sich. Zumindest, falls sie ihn wirklich finden sollten. Je tiefer die Schatzsucher gruben, kamen weitere Holzschichten zum Vorschein. So fanden sie auch in 12 Metern Tiefe eine solche Schicht aus Baumstämmen. Zusätzlich fanden sie ein Bündel alter und vermoderter Kokosfasern. Da solches Material ihres Wissens nach nicht aus Kanada stammen konnte, machte sich die Vermutung breit, ein Piratenschiff hatte seinen Schatz auf der Insel versteckt. Bis auf 30 Meter Tiefe fanden sich alle 3 Meter weitere Schichten Baumstämme, bis sie schließlich auf eine Schieferplatte stießen, die mit Symbolen übersät war, die für sie unverständlich waren. Sie glaubten, sie würden nun endlich den Piratenschatz bergen. Leider ist den Schatzsuchern die Bedeutung der unleserlichen Inschrift auf diesem Stein letztlich komplett entgangen, da John den Stein in seinen Kamin einbaute. Die Inschrift wurde übersetzt und lautete: 40 feet below, 2 million pounds are buried. Übersetzt: 40 Fuß unter der Erde sind 2 Millionen Pfund vergraben. 2 Meter unterhalb der Platte stießen die Schatzsucher auf einen Widerstand. Da es zu diesem Zeitpunkt bereits dunkel war, beschlossen sie, ihre Suche am nächsten Tag fortzusetzen. Als sie jedoch am nächsten Morgen zu dem Schacht kamen, war dieser bis auf 10 Meter von Wasser geflutet. Alle Versuche, das Wasser abzupumpen und abzulassen, schlugen fehl, sodass die Grube in einem konstanten Abstand von 10 Metern zur Oberfläche Wasser führte. In dieser Situation war das Graben nicht mehr möglich und das Projekt wurde für ein Jahr aufgegeben. Alle Arbeiter kehrten auf ihre Höfe zurück und freuten sich darauf, die Suche im Frühjahr fortzusetzen. Es wurde beschlossen, einen zweiten Schacht neben dem ursprünglichen zu graben, um das Hochwasser in diese neue Kammer zu leiten. In einer Tiefe von etwa 30 Metern wurde der ursprüngliche Schacht angebohrt, aber ohne Erfolg. Die Schatzgräber hatten Glück, dass sie mit dem Leben davon kamen, denn die Wände des neuen Schachts brachen ein, sodass sie wieder in der Ausgangssituation mit dem gefluteten Schacht standen. Aus Geldmangel musste daraufhin die weitere Suche abgebrochen werden. Oak Island geriet für die nächsten Jahre in Vergessenheit. Fast 40 Jahre später, im Jahr 1849, nahm die neu gegründete Firma Truro Company die Suche auf der Insel wieder auf. Der einzige noch lebende Freund von Daniel McGillis, Anthony Vaughan, stand der Expedition beratend zur Seite. Mit einem neu entwickelten Löffelbohrer brachten die Arbeiter Metall- und Holzsplitter, aber auch die Kokosfasern an die Oberfläche. Als beim Unfall einer der Arbeiter in das Wasser in dem Schacht fiel, stellten sie fest, dass dies salzig war und der Wasserstand sich an den Gezeiten orientierte. Untersuchungen der Küste der Insel brachten daraufhin die Erkenntnis, dass anscheinend der gesamte Küstenabschnitt künstlich angelegt worden war, da aus einer dicken Lage Kokosfasern sowie darunter angehäuften Steinen bestand. Dabei entdeckte die Truro Company auch 5 Kanäle, die am Ufer in einen Hauptkanal mündeten. Man vermutete, dass dieser direkt zu dem Schacht führte, da, als bei den Arbeiten der Kanal angebohrt wurde, das Wasser den Schacht direkt fluten konnte. Die Firma versuchte, einen Damm zum Schutz des Schachtes zu bauen, doch wurde dieser direkt vom Meerwasser wieder weggespült. Bei dem nächsten Versuch, die Grube zu untertunneln, kam es zu einer Explosion und der freigelegte Hohlraum sackte weiter auf. Danach fehlten auch der Truro Company die finanziellen Mittel und die Suche musste erneut eingestellt werden. 1861 versuchte die Oak Island Association ihr Glück und begann neue Arbeiten an dem Schacht. Bei einer Explosion kam jedoch der erste Arbeiter ums Leben. Nach 3 Jahren der Suche gab auch diese Expedition wieder auf. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden von 2 weiteren Ausgrabungen 20 neue Tunnel gegraben. Keiner davon brachte jedoch neue Erkenntnisse. Nach einem weiteren Todesfall in der Grube wurde bald vom Fluch von Oak Island gesprochen. 1897 begann Frederick Blair mit 9 Versuchen, das Geheimnis des Schachtes zu lüften. Dabei hatte er wesentlich mehr Erfolg als seine Vorgänger. Blair gelang es, den Schacht bis auf 30 Meter Tiefe leer zu pumpen. Dort wurde eine Plattform errichtet, von der aus die Arbeiter weiterbohren konnten. Dabei stießen sie in 36 Metern Tiefe auf eine Schicht Holz sowie auf eine Schicht Eisen. Auf 47 Metern Tiefe kam eine zementartige Substanz und Spuren von Quecksilber ans Tageslicht. Weitere 5 Meter tiefer kam der Bohrer bei einer weiteren Schicht Eisen an sein Limit. Jedoch förderte er noch ein Stück Ziegenhaut hervor, das an der Spitze klebte. Auf dieser Ziegenhaut ließen sich bei weiteren Untersuchungen die Buchstaben V und W erkennen, wahrscheinlich geschrieben mit einem Federkiel und chinesischer Tusche. Trotz dieser großen neuen Erkenntnis musste Blair 1913 ebenfalls wegen Geldmangels aufgeben. Bei weiteren Arbeiten auf der Insel wurde 1939 ein Stein mit einem eingeritzten Freimaurerzeichen entdeckt. Viele weitere Expeditionen versuchten sich an dem Schacht. Dabei wurde dieser bis auf 50 Meter freigelegt, es wurden weitere Stollen entdeckt und viele weitere Schächte um die ursprüngliche Grube herum angelegt. Doch keiner dieser Versuche brachte neue Erkenntnisse. In den 60er Jahren versuchte ein ehemaliger Künstler sein Glück. Er zog mit seiner Frau und seinen 2 Kindern in eine Hütte in der Nähe des Schachtes und fing mit Arbeiten an. 1965 kam es jedoch zu einem tödlichen Unfall, als der Künstler, sein Sohn sowie 2 Arbeiter ihr Bewusstsein durch ausströmendes Gas verloren und im Schacht ertranken. 1967 gründeten der amerikanische Bauunternehmer Dan Blankenship und der kanadische Geschäftsmann David Tobias die Triton Alliance. Gemeinsam nahmen sie die Arbeiten an dem Schacht wieder auf. Sie kamen bei neuen Bohrungen auf bis zu 60 Metern Tiefe, wo sie eine Höhle mit Zement und Holzresten fanden. Das Holz stammt aus dem Jahre 1575. Bei einem Abstieg in den Schacht wurde Blankenship beinahe getötet, als der Schacht kollabierte. Nur mit Hilfe eines Flaschenzugs konnte er gerettet werden. Der Landvermesser Fred Nolan hatte parallel ebenfalls Land auf der Insel erstanden. Er vertrat die Meinung, dass das Geheimnis der Insel in ihrem Boden zu finden sei und hatte daher die gesamte Insel kartografiert. Dabei fand er seltsame Gesteinsformationen. An vier Stellen der Insel stehen markante Granitblöcke, die miteinander verbunden ein Kreuz ergeben. Im Mittelpunkt dieses Kreuzes befindet sich ein großer Sandstein. Nolan war überzeugt, dass dies von Menschen so konstruiert wurde. 1983 brach ein Rechtsstreit zwischen der Triton Alliance und Nolan aus. Beide Parteien forderten das alleinige Wegerecht für die Insel ein. Blankenship, der bis heute auf der Insel lebt, verweigerte Nolan jeden Kontakt. Erst 2016 schlossen die beiden Kontrahenten Frieden. Nur wenige Monate später verstarb Nolan. Blankenship ist bis heute als Berater bei weiteren Ausgrabungen tätig. 10 Jahre vor Nolans Tod im Jahr 2006 erwarben die Brüder Rick und Marty Legina zusammen mit Alan Koscheva und Craig Tester die Anteile von David Tobias, was ihnen den Besitz der Hälfte der Insel inklusive des Schachtes einbrachte. Seit 2014 werden die Brüder Legina zusammen mit weiteren Schatzsuchern bei ihren Arbeiten von TV-Kameras begleitet. Die Reihe Oak Island, Fluch und Legende läuft mittlerweile in der 12. Staffel. Zuletzt finden die beiden neue Beweise dafür, dass mehr als ein Jahrhundert vor der Entdeckung des Money Pit bereits Europäer auf Oak Island waren. Da der vermeintliche Schatz nach wie vor nicht gefunden ist, kursieren natürlich einige Theorien darüber, was genau dieser Schatz denn sein könnte. Und ich habe jetzt mal ein paar Theorien mir rausgesucht. Na, also es gibt noch viele weitere mehr, was dieser ominöse Schatz denn sein könnte.
Ein Auto.
Nee, okay. Das war bisher nicht dabei.
Ein Pony.
Ja, genau, das ist da eingebuddelt.
44 Fuß tief.
So, dann haben wir zum einen den Piratenschatz. Seit dem 17. Jahrhundert waren Piraten wie Peter Easton und William Kidd mit Nova Scotia vertraut. Während Easton von Neufundland aus agierte, soll Kidd auf dem Weg nach Boston Schätze auf der Insel versteckt haben, bevor er 1701 verurteilt wurde. Es gibt auch die Theorie, dass mehr als eine Gruppe von Piraten Oak Island als gemeinsame Piratenbank nutzte. Ab etwa 1625 und bis in die 1700er Jahre hinein könnten viele Seeräuber, die ihr Hauptquartier in Port Royal in Jamaika hatten, darunter Sir Henry Morgan, Jean Levasseur und Bartholomew Sharp, die geschützte Oak Island als kollektives Schatzversteck genutzt haben. Die nächste Theorie ist oder handelt von den Manuskripten von Francis Bacon. Sir Francis Bacon, dieser hat gelebt von 1561 bis 1626, war eine rätselhafte Persönlichkeit, die perfekt zu seiner Faszination für Chiffren und Codes zu passen scheint. Einige glauben, er sei der wahre Autor von Shakespeares Werken und habe die Originalmanuskripte auf Oak Island versteckt.
What?
Seine Experimente mit Quecksilber, um Dokumente damit zu konservieren, könnten zu den dort gefundenen Fläschchen und Quecksilberresten gepasst haben. Zudem war Bacon angeblich ein Tempelritter. Sein Schüler Thomas Bushell war bekannt für Bergbauexpertise und schuf Verbindungen, die weitere Rätsel um Bacon und Oak Island aufwerfen.
Also,
Und da wir das ja auch gerade schon angesprochen haben, dass Francis Bacon angeblich ein Tempelritter war, gibt es natürlich auch eine grobe Theorie über die Tempelritter.
Natürlich. Was haben die Illuminaten damit zu tun?
Die hatte ich bis jetzt noch nicht dabei, aber so ähnlich. Eine Erwähnung von Francis Bacon ist eine gute Überleitung zu einer Theorie über die berühmten Tempelritter. Die Tempelritter, die es so von 1129 bis 1312 ungefähr gegeben haben soll, als Organisation, Einheit, Gruppe.
E.V. Tempelritter e.V.
Ja, ich weiß nicht. Also die Zeitepoche, wo die wohl ganz groß gewesen sind, schätze ich, waren eine mächtige Organisation, bekannt für Kampfkünste, Wirtschaftsgeschick und innovative Finanztechniken. Ihr Niedergang begann 1307, als König Philipp IV. Und der Papst die Verhaftung der Templer und die Beschlagnahmung ihres Vermögens anordneten. Laut Legenden flohen Templer mit Schätzen wie dem Heiligen Gral nach Schottland. Michael Bradleys Buch Holy Grail Across the Atlantic verweist auf mögliche Verbindungen zum geheimnisvollen Money Pit von Oak Island. Der Templerorden bestand in Portugal als Ordem Militar de Cristo weiter, nachdem der portugiesische König Dennis I. den Anweisungen der Kirche widersprach. Hinweise wie ein moosbedecktes Kreuz von 1607 in Nova Scotia oder die Karte der Forscherin Zina Halpern deuten darauf hin, dass Templer diese Gebiete kannten. Spekulationen verbinden Oak Island mit einer Flotte von 1398 unter Prinz Henry Sinclair, die möglicherweise Templerschätze transportierte. Ob das allerdings stimmt, bleibt unklar.
Ja, vor allen Dingen, weil doch Nordamerika erst 1492 entdeckt wurde. Das erste Mal offiziell angeblich als Indien.
Tja, who knows?
Who knows?
Vielleicht haben die das ja clever gemacht und nicht gesagt, dass die diesen Fleckten Erde gefunden haben, um ihren Schatz
halt
nicht zu verraten.
Dann wäre es, ne, halt wirklich ein Versteck. Also.
Eben. So, jetzt kommt noch eine ganz wilde.
Hier war Tempelritter e.V. Bitte nicht ausgraben.
Mit so einer kleinen Flagge. So, jetzt kommt noch eine ganz, ganz wilde Theorie.
Oh.
Die Franklin D. Roosevelt aufgestellt hat.
Ahoi. Okay.
Und zwar geht es um französische Kronjuwelen.
Ach.
Ja. Also, Franklin D. Roosevelt vermutete, dass die Kronjuwelen Frankreichs im Money Pit von Oak Island versteckt wurden. Die Theorie basiert darauf, dass Ludwig der 16. und Marie Antoinette mit den Juwelen flohen, die angeblich über die Festung Louisbourg nach Oak Island gelangten. Das Problem ist, wie viele Oak Island-Theoretiker anmerken, die Zeitachse. Die Juwelen hätten zwischen der Pariser Flucht im Jahr 1791 und der Entdeckung des Money Pit im Jahr 1795 versteckt werden müssen. Angesichts der Expansion von Halifax und des Bevölkerungswachstums und des Seeverkehrs an der Südküste von Nova Scotia scheint hier diese Theorie nicht ganz so haltbar zu sein.
Mhm.
Und wie gesagt, das sind jetzt nur vier ausgewählte Theorien von gefühlt 5000. Ich habe für den Aftertalk gleich noch ein paar mehr.
Sehr gut.
So, aber dann haben wir die Theorien jetzt erstmal so ein bisschen abgedeckt. So. Neben den Schatztheorien ist Oak Island seit langem ein Ort, der viel Misstrauen und Aberglauben hervorruft. Vor der Entdeckung des Money Pit durch Daniel McGuinness galt Oak Island als Ort paranormaler Aktivitäten. Die Einwohner von Chester, eine Stadt von Nova Scotia mit Blick auf die Insel, berichteten von seltsamen Lichtern, die bis in die späten Abendstunden an der Küste von Oak Island brannten. Zu dieser geisterhaften Atmosphäre trug auch eine lokale Legende über zwei Fischer bei. Sie hatten sich auf den Weg nach Oak Island gemacht, um Nachforschungen anzustellen und waren nie wieder gesehen worden. Später, in den späten 1930er Jahren, lebte eine Familie namens Adams auf Oak Island, wo sie als Verwalter fungierten. Sie hatten eine vierjährige Tochter namens Peggy, die noch nie zur Schule gegangen und auch noch nie mit Büchern in Berührung gekommen war. Eines Tages im Winter spielte sie draußen und erzählte ihrer Mutter aufgeregt, dass sie viele Männer gesehen hatte, die rote Mäntel und Hüte trugen, die wie Feuerwehrmützen aussahen. Peggy und ihre Mutter verfolgten ihre Schritte zurück und erreichten einen Ort zwischen dem Money Pit und Smith Cove, aber es gab keine Fußabdrücke im Schnee, als ob niemand dort gewesen wäre. Viele Jahre später, als Peggy und ihre Mutter die Zitadelle in Halifax besuchten, um das Museum zu besichtigen, sahen sie Abbilder britischer Soldaten in Uniform aus den Jahren 1754 bis 1783, die mit denen übereinstimmten, die Peggy gesehen hatte und die die Kleidung sofort erkannte. Heutzutage arbeiten die Besitzer von Oak Island weiter daran, das Geheimnis der Insel zu entschlüsseln, was aber auch eine Herausforderung ist, um den Besuch sicher und spannend zu gestalten. Daher ist es aktuell nicht möglich, Oak Island zu besuchen.
Das ist aber jetzt schade für alle Goldgräber unter uns.
Ja.
Ich bin mir sicher, manche der Ghosties haben schon die Schaufel in der Hand und das Fähnchen bereit, um da dann eben auch wirklich sein Zeichen zu setzen.
Ja, ich glaube auch. Aber ich weiß nicht, also die Insel klingt halt wirklich jetzt nicht so safe mit den ganzen Tunneln und Schächten mittlerweile.
Ich wollte gerade sagen, wie krass ist das denn? Die muss ja quasi wie ein Schweizer Käse aussehen.
Ja, und die, wie gesagt, diese Brüder, die sind da ja immer noch und suchen weiter.
Wow.
Ne? Und also, ich habe
das so vehement hält.
Ja. Ich habe auch, das habe ich irgendwie versehentlich aus dem Text wieder rausgelöscht. Es gibt auch, das habe ich auf einer Seite gefunden, die ich auch für Fotos angefragt habe. Mal gucken, ob die antworten. Es gibt wirklich sehr viele Fotos, die auf dieser Insel gemacht wurden, wo Geisterorbs oder Orbs zu sehen sind.
Ja?
Ja. Oh. Für alle, die jetzt nicht wissen sollten, was ein Orb ist, ein Orb
unwahrscheinlich.
Ist unwahrscheinlich, wir reden hier mit Ghosties. Aber, ne, ja, Orbs sind oft leuchtende rote Punkte, also wirken wie leuchtende rote Punkte auf Fotos, als wird da jemand, sag ich mal, mit der Taschenlampe
gezielt drauf. Ja, oder weiße Punkte drauf, auch, ne?
Genau, und werden halt oft dann als spirituelles oder paranormales Zeichen gewertet. Und ja, da gibt's wirklich, ich kann dir gleich mal ein paar zeigen, echt viele Fotos, wo große, kleine Orbs zu sehen sind.
Und es kann ausgeschlossen werden, dass das Insekten sind, oder? Also Staub ist ja in, ist ja nicht so, aber.
Nee, warte, ich pausiere mal kurz, dann mache ich die Seite mal kurz auf, dass du mal rumkommen kannst zum Gucken. So, Katharina konnte sich jetzt mal schnell die Orb-Fotos angucken.
Sie sehen wirklich wie Orb-Fotos aus. Also, ja, wie man sich das so vorstellt. Also, es sieht jetzt, man kann doch, also zumindest meint man, dass man das so relativ gut unterscheiden kann, ob sich da jetzt Staub vor der Linse aufhält oder eben nicht.
Ja, aber es sieht schon sehr anders aus.
Es sieht schon sehr definiert aus. Ja. Also im Sinne von definierte Orbs und auch in meinen Augen irgendwie unwahrscheinlich, dass das wirklich auch Insekten sind in dem Fall. Ja, spannend.
Ja. Ein ganz witzigen Fakt, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist mir untergekommen, als ich halt die Texte mir teilweise habe übersetzen lassen. War dir klar, dass Nova Scotia Neuschottland heißt?
Nee.
Mir auch nicht.
Aber jetzt, wo du sagst, macht es Sinn.
Macht es Sinn, ja. Ja.
Ist das vielleicht eine Art Gälisch dafür?
Weiß Nova ich nicht. Scotia? Aber,
Neuschottland.
Ja.
Wow.
War mir, also ich weiß nicht, ob jemand von euch das bewusst war. Gut, man hat sich jetzt wahrscheinlich noch nie so sehr mit Nova Scotia auseinandergesetzt, da mit der Ecke. Aber ja, wollte ich nur mal am Rande erwähnen. Ja,
Fun Fact.
Ja, auf jeden Fall, ich habe mal geguckt, man kann aktuell 4 Folgen von der 11. Staffel von dieser Serie, von diesen beiden Brüdern auf Join gucken.
Ach.
Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut.
Okay.
Da müsstet ihr aber nach Die Schatzsucher von Oak Island suchen. Also das heißt da ein bisschen anders. Man kann aber auch Staffel 9 bis 12 zum Beispiel, meine ich, bei Wow gucken oder im The History Channel. Das ist, glaube ich, was man dann extra nochmal abonnieren muss.
The History Channel. Der ist bei Sky. Ich glaube, wir haben den History Channel.
Ja, ich weiß nicht, ob The History Channel
so.
Das gleiche ist wie History Channel, ne? Also.
Ja. Wobei, glaube ich nicht, dann wäre da irgendwas mit Aliens mit dabei. Der History Channel auf Sky, der bringt alles immer nur mit Aliens in Verbindung.
Oh, okay.
Das wird irgendwann sehr langweilig und abstrus.
Vielleicht gibt es ja noch eine Theorie, dass Aliens einen Schatz da hingelegt haben.
Ja, laut dem History Channel ist jedes große, unglaubliche Gebilde auf dieser Welt irgendwie mit Aliens in Verbindung zu bringen.
Okay. So, ich habe ja auch noch hier jetzt 3 weitere
Theorien.
Zum einen wird vermutet, dass vielleicht die Kriegskasse der Briten dort zu finden ist. Während des Unabhängigkeitskriegs bauten britische Pioniere in Halifax nahe Oak Island komplexe Tunnel und Brunnen, vermutlich mit dem Wissen zum Bau der Schächte auf der Insel. Mhm. Die Kriegskasse wurde letztlich jedoch nie dann dorthin gebracht und blieb wohl angeblich in New York.
Ah, okay. Also,
ne, aber manche Stimmen vermuten es trotzdem so ein bisschen. Ja, dann gibt es noch den Schatz des Francis Drake. Der englische Admiral hatte zunächst...
Sir Francis Drake?
Kann sein. Der englische Admiral hatte zunächst die spanische Silberflotte gekapert. Bevor er dann gegen die spanische Armada kämpfte, soll Drake mit einer Kompanie Sklaven nach Nova Scotia gesegelt sein. Möglicherweise hat er dort einen Teil seiner Reichtümer auf Oak Island versteckt. Seine Logbücher aus dieser Zeit sind allerdings verschwunden.
Zufall?
Ja.
I doubt it.
Und dann hätten wir noch den Schatz von Louisburg. Die Franzosen hatten die Siedlung Louisburg in Nova Scotia gegründet. Wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, aber I'm sorry. Um sich Anfang des 18. Jahrhunderts gegen die Briten zu behaupten. 1758 belagerten die Engländer die Stadt. Bevor Louisburg kapitulierte, konnten 3 Schiffe die britische Seeblockade durchbrechen. Edwin Hamilton glaubte, dass diese Schiffe nach Oak Island gesegelt seien und dort Schätze versteckt haben sollen. Also es sind halt wirklich alles sehr schwammige Theorien. So,
aber irgendwas muss es ja sein, dass dieses Oak Island so als so eine krasse Schatzinsel bezeichnet wird. Ne?
Ich glaube, es ist einfach, Also ich glaube, wenn da wirklich was wäre, hätte man es wirklich mittlerweile gefunden. Weil so lange, wie da jetzt schon rumgegraben und rumgebohrt und rumgebombt wird, ja, weiß ich nicht.
Meine Güte. Ja, da siehst du ja aber mal, wie versessen manche Menschen auf diesen Reichtum sind, auf vermeintlichen Reichtum, ja. Gold,
ja, ja.
Schätze. Na, dass ja. die einfach diesen Glauben auch nicht ablegen wollen.
Hm. Ja, es ist auch, also sämtliche Artefakte, die vor dem 21. Jahrhundert in diesem Schacht gefunden wurden, die sind wohl heute mittlerweile verschollen.
Ach, das auch noch.
Ja, und sowohl diese Schieferplatte mit diesen mysteriösen Zeichen, die ist halt auch weg. Also es wurde mittlerweile irgendwie eine Replika erstellt, die in irgendeinem Museum, glaube ich, steht. Aber ja, die Artefakte gibt es halt nicht. Und ja, es gibt auch Stimmen, die ja laut werden lassen, dass es durchaus auch die Möglichkeit gibt, dass auf Oak Island die Fundstücke platziert worden sein könnten, um über die tatsächliche Geschichte der Insel hinwegtäuschen zu können. Ne? Oder um vielleicht weitere finanzielle Mittel für irgendwas zu bekommen. Das und
ist ja skandalös. Skandalös,
ja.
Betrug?
Mhm. es gibt auch einen Roman, wo Oak Island ja als Vorbild für diente. Das ist der Roman Riptide von Douglas Preston und Lincoln Child.
Mhm.
Und in dem wird mit einer hochmodernen Ausrüstung auch versucht, einen Schatz zu bergen. Na, und da haben die sich halt von Oak Island inspirieren lassen. Ja, und bis heute sind halt ungefähr, also 6 Menschen ums Leben gekommen. Also ich habe die Quelle mit 6 Menschen gefunden, ob es jetzt vielleicht 7 waren. Also ich kann nicht die Hand ins Feuer legen, dass es wirklich 6 waren oder weniger oder mehr. Um halt dieses Rätsel zu lösen. Und das hat dann halt auch ein bisschen diesen Fluch ins Leben gerufen, dass da halt ständig Leute sterben. Wobei ich eigentlich finde, dass, wenn man bedenkt, wie lange da jetzt schon rumgestochert wird, finde ich 6 Menschen eigentlich, vor allem in den früheren Jahren, war ich eher verwundert, dass es nicht mehr Menschen waren. Mhm. Also da finde ich es eigentlich noch recht wenig. Also gut, natürlich für die Leute. Aber und ja, wie gesagt, man kann die Insel halt jetzt als Privatperson nicht besuchen. Die ist nicht öffentlich, aber man kann eine Bootsfahrt um die Insel buchen. Ne, und da machen dann halt die Guides dann, ja, erzählen dann auch viel wohl dazu. Ich weiß, ich habe leider keine Angabe dazu gefunden, wie lang diese Bootstour ist. Deswegen kann ich jetzt nicht gut einschätzen, ob das extrem viel Geld ist, ne, oder ob das jetzt eine 3-stündige Bootsfahrt ist, dafür fände ich das dann wieder okay. Na, also für Erwachsene kostet das wohl 86 kanadische Dollar. Das sind umgerechnet ungefähr 56 Euro. Und für Kinder 45 kanadische Dollar, was ungefähr 29 Euro entspricht. Also wie gesagt, bei einer 3-Stunden-Tour fände ich es noch okay.
Ja, aber wenn, auch nur, wenn du irgendwie noch hier Erfrischungen bekommst.
Ich glaube nicht. Weiß ich jetzt aber nicht genau. Aber wie gesagt, für eine einmal Runde um die Insel fände ich es halt sehr frech, so. Ne? Ja. Aber es stand halt nirgendwo, oder ich habe es nicht gefunden, wie lang das jetzt ist.
Ja, krass.
Ja, aber das
spannende Insel.
Ja, ich finde es auch.
Danke für die Story.
Ja, gerne. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und nicht zu langweilig oder so. Und
auf keinen Fall. Nichts, was wir erzählen, ist langweilig. Jemals.
Ja, aber ich bin jetzt auch schon sehr, sehr gespannt auf deine Geschichte.
Na dann. Im bezaubernden Schottland, zwischen Hügeln und kleinen Bergen, liegt im Great Glen, ziemlich mittig des Landes, der lange See Loch Ness. Er erstreckt sich vom kleinen Örtchen Loch End im Norden bis hinunter nach Fort Augustus im Süden und ist vor allem für eins bekannt, sein höchst eigenes Ungeheuer Nessie. Wobei man wohl den Titel Ungeheuer hier streichen und mit Kreatur oder Wesen ersetzen kann. Denn als aggressiv wird Nessie nicht beschrieben. Und bis auf einen frühen Text gibt es keine Berichte darüber, dass das Wasserwesen jemals irgendeinen Menschen angegriffen haben soll. Tatsächlich soll Nessie eher von einem scheuen und friedlichen Gemüt sein. Und wenn überhaupt, nur ab und an das Wasser wirbeln lassen. Es gibt wohl kaum jemanden, der noch nie von Nessie, dem sogenannten Monster von Loch Ness, gehört hat. Der Mythos um das mysteriöse Wassertier hält sich vehement in der Welt, seit am 2. Mai 1933 ein Bericht über das Ehepaar McKay, Hotelbesitzer aus Drumnadrochit, in der Zeitung Inverness Courier gedruckt wurde. In diesem Artikel lautet es unter anderem: Die Frau sah die Turbulenz als erste, die eine ganze Dreiviertelmeile vom Ufer geschah, und ihr plötzlicher Schrei, er solle anhalten, lenkte die Aufmerksamkeit ihres Gatten auf das Wasser. Dort zeigte sich das Tier, es rollte und platschte eine ganze Minute lang und sein Körper glich dem eines Wals. Das Wasser sprudelte an ihm herunter wie ein Wasserfall, das Wasser kochte wie ein Kessel. Bald darauf verschwand das Tier in einer kochenden Masse aus Gischt. Beide Zuschauer gaben an, dass das Ganze etwas unheimlich gewesen sei, denn sie waren sich sicher, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Seebewohner handelte. Nicht nur aufgrund der gewaltigen Größe. Das Tier sandte auch, als es endlich untertauchte, gewaltige Wellen aus, die denen eines Dampfers glichen. Man wird sich erinnern, dass vor einigen wenigen Jahren eine Gruppe von Anglern aus Inverness berichtete, sie hätte, als sie den See in einem Ruderboot überquerte, ein unbekanntes Tier gesichtet, dessen Masse, Bewegungen und die Menge von Wasser, die es verdrängte, darauf hindeuteten, dass es entweder ein sehr großer Seehund war, ein Tümmler oder gar das Monster selbst. Aber damals erregte die Geschichte, als sie in der Presse erschien, kaum Aufmerksamkeit. Doch die allererste angebliche Sichtung eines Ungeheuers in der Nähe von Loch Ness fand bereits 565 nach Christus statt. Die Kreatur wurde nicht direkt im See, sondern im River Ness gesichtet, der vom nördlichen Ende des Sees aus durch Inverness fließt und schließlich in der Bucht Moray Firth mündet. Alten Schriften zufolge hat ein irischer Mönch namens St. Columba beobachtet, wie ein Mann von einem Ungeheuer im Fluss angegriffen wurde. Die Berichte dazu sind hauptsächlich in historischen Texten und Legenden dokumentiert und daher nicht verifiziert, zumal sie oft symbolisch und religiös geprägt sind. Erst im 19. Jahrhundert wurden die Sichtungen von dem Wesen dann regelmäßiger. Im Jahr 1871 oder 72 berichtete Dee Mackenzie, er habe eine seltsame Kreatur im Wasser des Loch Ness gesehen, die sich merkwürdig bewegte und kleine Wellen aufwirbelte. Doch seine Sichtungen wurden erst viel später bekannt, als er diese einem Schriftsteller erzählte. Kurios ist, dass vor dem Artikel im Inverness Courier 1933, der Nessie berühmt machte, es bereits eine Sichtung des sogenannten Ungeheuers gab. Nämlich 3 Jahre zuvor im Sommer 1930, die aber scheinbar niemanden interessiert hatte. Am 21. Juli 1930 saß Ian Milne, ein Seeanwohner, mit 2 Freunden in einem Boot bei Tor Point, als sie etwas Seltsames sahen. Er erzählte Alex Campbell davon, einem Freund, der für den Inverness Courier als Korrespondent zuständig war. Der wiederum schrieb einen kleinen Artikel darüber. Wir hörten ein furchtbares Geräusch auf dem Wasser und als wir uns umblickten, sahen wir in einer Entfernung von etwa 600 Metern eine große Turbulenz. Der Schaum spritzte überall hoch, dann kam der Fisch oder was auch immer es war auf uns zu. Wir sahen einen schlängelnden Bewegung, aber das war schon alles. Alexander Campbell fügte hinzu, das sei nicht die erste kuriose Sichtung, die ihm berichtet worden sei. Vor einigen Jahren sah ein Anleger des Loch Ness ein ähnliches Phänomen. Er sah den Fisch, was immer es ist, in der Mitte des Sees entlangkommen und erklärte später, er sei von dunkler Farbe gewesen und habe in Form und Größe einem gekenterten Boot geglichen. Dass 2 Zeugen sich laut dem Artikel fast identischer Worte bedienen und das mehrere Jahre auseinander, lässt vermuten, dass Campbell die Berichte stark umgeschrieben hat. Zum Ende seines Artikels bat Campbell die Leser um weitere Sichtungen. Die Reaktion war erstaunlich. Er erhielt eine größere Zahl an Zuschriften von Einheimischen, die vermuteten, Ian Milne habe lediglich einen Seehund oder einen Otter gesehen. Keiner der Schreiber verband Loch Ness mit einem Monster, außer offenbar Alex Campbell. Nur ein Leser, anonym zudem, meldete eine weitere Sichtung. Der Northern Chronicle druckte den anonymen Brief in der Ausgabe des 5. September 1930 ab, in dem behauptet wurde, dass vor etwa 40 Jahren der Skipper und die Crew eines Dampfers im Caledonian Canal im Loch Ness ein Monstertier oder Fisch sahen. Es schwamm auf seinem Rücken und hatte Beine und einen pelzigen Körper. So jedenfalls hat man mir das erzählt. Da der Loch Ness nur von Fort Augustus aus vom Kanal aus einsehbar ist und Alex Campbell dort lebte, handelte es sich entweder um einen weiteren Bericht aus seiner Feder oder um einen Nachbarn, der Campbells Monster-Spleen kannte und sich über ihn lustig machte. Nachdem der erste Bericht von 1930 im Keim erstickt worden war, kam 1933 der Artikel, von dem wir eben einen Auszug gehört haben und den Mythos um Nessie endgültig startete. Verfasser war wieder Alex Campbell. Der Bericht von Campbell, den man fast schon reißerisch nennen kann, strotzte vor dem Wunsch, man möge das Ungeheuer endlich anerkennen, von dem eigentlich nur er berichtet. Die McKays gaben 1983 auf Befragung des Senders BBC an, Mrs. McKay habe zuerst geglaubt, die Wasserturbulenzen stammten von zwei miteinander kämpfenden Enten. Ihr Ehemann, der mit dem Auto entlang der Uferstraße fuhr, habe angehalten und lediglich bewegtes Wasser und Wellen gesehen, die ans Ufer schwappten. Auch habe sich Campbell im Datum geirrt. Die Sichtung sei im März, nicht im April 1933 gewesen. Der Originalbericht der McKays klingt also wesentlich nüchterner als Campbells aufgebauschte Version. Auch viele Anwohner, die um den Loch ansässig waren, hatten größte Zweifel. Es waren viele Fischer dabei, die regelmäßig den See befuhren, und nicht einer konnte bestätigen, dass sie jemals ein furchterregendes Ungeheuer im See gesehen hätten. Diese Leute argumentierten, dass es sich um einen großen Otter, Aal oder vielleicht auch einen Seehund handeln mochte. Doch Alex Campbell lieferte regelmäßig Zeitungsberichte um das Monster von Loch Ness, darunter auch anonyme Augenzeugenberichte, die jedoch nachweislich von ihm geschrieben wurden. Alle anderen Leserbriefe, die zur Zeitung kamen, brachten eher natürliche Erklärungen für die ungewöhnlichen Sichtungen. Doch die Zeit der rationalen Erklärungen war endgültig vorbei, als im August ein sensationeller Bericht von Touristen erschien. Zählt man Fisher Miles Sichtung mit, war es erst die vierte oder fünfte Sichtung eines ungewöhnlichen Tieres im Loch Ness überhaupt. Der Inverness Courier druckte am 4. August 1933 einen Leserbrief von Mr. Spicer aus London, der mit seiner Frau kurze Zeit zuvor zwischen Dores und Foyer am Südufer des Sees entlang gefahren war. In diesem Leserbrief heißt es unter anderem: Da sah ich die näheste Annäherung an einen Drachen oder ein prähistorisches Tier, die ich je gesehen habe. Es überquerte etwa 50 Meter vor mir die Straße und schien ein kleines Lamm oder ähnliches Tier zu tragen. Es schien einen langen Hals zu haben, der sich auf und ab bewegte wie eine Achterbahn, und sein Körper war ziemlich dick, mit einem hohen Rücken. Sollte es aber Füße gehabt haben, so sicher mit Schwimmhäuten. Und ob es einen Schwanz hatte, weiß ich nicht, da es sich so schnell bewegte. Und als wir an dem Punkt angelangt waren, wo ich es zuvor gesehen hatte, war es bereits im See verschwunden. Es war zwischen 6 bis 8 Fuß lang und sehr hässlich. Während die Einheimischen immer noch abwinkten und die Sichtung eindeutig einem Otter zuordneten, der sein Junges im Maul getragen hatte, war der Leserbrief von Spicer nun aber doch endgültig der Auslöser dafür, dass sich jetzt auch überregionale Medien für die Geschichte interessierten. Reporter aus anderen schottischen und englischen Gegenden kamen, um mehr über dieses Ungeheuer zu erfahren, und da waren Campbell und Spicer natürlich die ersten Ansprechpartner. So wurde aus dem knapp 2 Meter langen Wesen, um das es bisher ging, mit der Zeit ein Ungetüm von knapp 7,5 Meter Länge, dessen Bekanntheit nun stetig wuchs und mehr Interessierte den Loch Ness besuchen wollten, um selbst einen Blick auf Nessie zu erhaschen. So dauerte es nicht lange und das erste angebliche Beweisfoto von Nessie tauchte auf. Hugh Grace schoss am 12. November 1933 ein Foto, als er mit seinem Hund am See spazierte und etwas Seltsames im Wasser sah. Das Bild von Grace zeigt eine verschwommene, langgestreckte Form, die aus dem Wasser ragt. Einige glauben, dass es sich ganz banal um seinen Hund mit einem Stock im Maul handelt, während andere meinen, es könnte tatsächlich Nessie sein. Und hier möchte ich dich jetzt an dieser Stelle fragen, meine liebe Schwester.
Ja?
Siehst du das eine oder das andere in diesem Bild? Denn ich kann nichts dergleichen erkennen. Für mich sieht es nach etwas ganz anderem aus. Das oberste. Siehst du da einen Hund mit einem Stock im Maul?
Nein, nicht mal ansatzweise.
Gut.
Das sieht, ja, weiß ich, also mit ganz viel Fantasie könnte das so ein Rochen sein, der gerade aus dem Wasser rausspringt.
Ich sehe auch einen Rochen. Ja, Ich sehe auch einen Rochen und vielleicht noch ein wirklich eine Art Seehund oder so, ne? Wenn man dann hier guckt, das könnte eine Flosse sein, aber ein Rochen ist für mich am ähnlichsten.
Ja, also so als würde der halt gerade so aus dem Wasser
genau,
ne, raus. Mit seinen
beiden Flügeln.
Ja.
Aber,
also ich sehe da aber keinen Hund mit einem Stock, aber auch keinen Nessie. So.
Nee, also ich finde das halt auch eher unwahrscheinlich. Und ein Rochen, gut, ich glaube nicht, dass es Rochen im See gibt,
ich glaube
ehrlich
nicht.
Gesagt. Deswegen muss es was anderes sein. Aber an eine Nessie auf diesem Bild glaube ich nicht und noch viel weniger an den Hund mit dem Stock im Maul.
Ja, also da ist Nessie ja noch wahrscheinlicher als der Hund.
Ich bin sehr gespannt, was die Ghosties zu diesem Bild sagen werden. Mhm. Natürlich gibt es weitere, mehr oder weniger ominöse Fotos, dessen Echtheit entweder bereits widerlegt wurde oder aber erheblich angezweifelt werden. Das sogenannte Surgeon's Photograph, also zu Deutsch Foto des Chirurgen oder Arztes, ist eines der bekanntesten und umstrittensten Bilder des Ungeheuers von Loch Ness. Es wurde am 21. April 1934 von einem Londoner Gynäkologen namens Robert Kenneth Wilson veröffentlicht. Das Foto zeigt ein scheinbar langhalsiges Wesen, das aus dem Wasser ragt und wurde schnell als Beweis für die Existenz von Nessie gefeiert. Und auch dieses Bild habe ich natürlich hier für dich zum Ansehen.
Mhm.
Und du kennst es sicherlich, denn das ist eines wirklich der berühmtesten Nessie-Fotos. Mhm. Möchte dich jetzt auch fragen, wie glaubwürdig du dieses Bild findest?
Also ja, das Bild kenne ich natürlich, aber wenn ich ehrlich bin, sieht es für mich eher so aus, als würde da jemand vielleicht gerade tauchen oder so und irgendwas halt aus dem Wasser halten.
Und das ist neu.
Ja, aber das, ja, nee, also glaube ich nicht, dass das, also ich fände es auch, weiß ich nicht, sieht halt so winzig aus.
Genau, das ist es, es sieht winzig aus. Es passt nicht zu,
also es passt weder zu 7,5 Meter genau. Noch zu 1,5.
Es passt nicht zu dem
Meter.
Verhältnis der Größe der Wellen, die dort auf diesem Wasser gezeigt werden.
Auch. Ja.
Und deswegen wird es jetzt keine große Überraschung sein, dass dieses Bild ein Fake war. Das Bild.
Wir sind alle geschockt.
Ich habe alle Ghosties jetzt die Luft einziehen hören, genauso wie du.
Wir sind vereint im Schock.
Vereint. Das Bild erlangte große Bekanntheit und verstärkte das Interesse und die Spekulationen rund um das Ungeheuer von Loch Ness. Jahrzehntelang wurde das Foto als authentisch angesehen, obwohl es von Anfang an auch Skeptiker gab. In den 1990er Jahren wurde jedoch endlich enthüllt, dass das Surgeon's Photograph ein Hoax war. Es stellte sich heraus, dass das Bild eine Fälschung war, die von Marmaduke Wetherell, einem Filmemacher, und seinem Stiefsohn Ian Wetherell inszeniert wurde. Sie hatten ein Modell gebaut und es im Loch Ness fotografiert. Robert Kenneth Wilson wurde als glaubwürdiger Zeuge ausgewählt, um die Glaubwürdigkeit des Scherzes zu erhöhen. Trotz dieser Enthüllung bleibt das Surgeon's Photograph ein ikonisches Bild und ein faszinierendes Kapitel der Geschichte des Ungeheuers von Loch Ness. Dann, im Jahr 1972, wurden vom Loch Ness Investigation Bureau Unterwasserfotos aufgenommen, die angeblich Flossen eines großen Tieres zeigen. Diese Bilder wurden von einigen als Beweis für die Existenz von Nessie angesehen, obwohl ihre Echtheit und Interpretation umstritten ist. Im März 2023 war der 58-jährige Owen O'Fagan überzeugt davon, einen weiteren Beweis für Nessies Existenz gefunden zu haben. Er beobachtet regelmäßig einen Webstream, der Live-Bilder vom See Loch Ness im schottischen Inverness überträgt. Erst noch befürchtete er, dass das Monster verschwunden sein könnte, nachdem er 4 Monate lang keine auffälligen Beobachtungen machen konnte. Doch dann hatte er einen angeblich aufregenden Beweis für die Existenz gefunden. Und auch hier habe ich für dich natürlich etwas zum Angucken mitgebracht.
Okay.
Allerdings ist es ja eine Webkamera, also ein Webstream gewesen, deswegen ist es ein Video und kein Bild.
Okay.
Und schau mir oder sag mir, ob du da irgendwas drauf erkennen kannst, außer ein Strich.
So, ich habe es mir jetzt angesehen und ja, gut.
Hast du direkt Nessie gedacht, ne?
Ja, das war mein erster Gedanke. ja, es ist halt irgendwie so ein etwas längerer Strich auf dem Wasser. Also sieht schon irgendwie ein bisschen ungewöhnlich aus, weil Loch Ness ist wirklich sehr ruhig.
Mhm.
Aber ich hätte das jetzt nicht als Beweis dafür genommen, dass ich jetzt Nessie gesehen habe.
Nee, ich auch nicht. Aber gut, er empfand das als Lebenszeichen unserer lieben Nessie.
Ja, natürlich.
Die moderne Wissenschaft hat natürlich auch versucht, das Geheimnis von Loch Ness zu lösen, indem sie Sonargeräte und DNA-Analysen des Wassers durchführte. Diese Untersuchungen haben jedoch keine Hinweise auf ein großes, unbekanntes Wesen erbracht. Das muss jetzt alles sehr ernüchternd klingen für diejenigen unter uns, die gerne glauben möchten, dass im Loch Ness ein mysteriöses Wesen wohnt, dessen Herkunft und Existenz man nicht erklären kann. Doch es gibt Fotos, die bisher nicht als Fake identifiziert werden konnten. Während eines Urlaubs am Loch Ness 2018 nahm She Kelly über 70 Fotos eines seltsamen Objekts auf, das sich im Wasser bewegte. Diese Bilder wurden als die überzeugendsten Beweise bezeichnet, die bisher veröffentlicht wurden. Möchte man an Nessie glauben, so wird die überzeugendste Erklärung für ihre Existenz wohl sein, dass es sich um einen Plesiosaurier handeln könnte, der aus unerfindlichen Gründen bis heute überlebt hat. Plesiosaurier waren Meeresreptilien mit langen Hälsen und großen Flossen, die gut zur allgemeinen Beschreibung von Nessie passen würden. So oder so, die Legende von Nessie hat sich tief in die schottische Kultur und in die Herzen der Menschen weltweit eingebrannt. Loch Ness ist heute ein beliebtes Touristenziel und viele Besucher hoffen immer noch, das Geschöpf zu sehen. Ob Nessie nun wirklich existiert oder nicht, bleibt aber ein Mysterium, das die Fantasie der Menschen weiterhin beflügelt und der Faszination um den See und seinem vermeintlichen Bewohner keinen Abbruch macht.
Dankeschön. Also ich muss ja sagen, als wir damals am Loch Ness waren, ich hatte ja auch so ein Mini-Hoffnung, ne?
Ja.
Sehen wir vielleicht Nessie? Aber natürlich weiß ich auch, dass es sehr wahrscheinlich keine Nessie gibt.
Wir haben ein kleines Boot gesehen auf dem Wasser. Immerhin.
Das weiß ich schon mal gar nicht mehr.
Ja, doch, ich habe es gesehen. Aber das habe ich eigentlich auch nur deswegen
gesehen. Enten haben wir gesehen.
Ihr das auch. Aber ich habe das Boot auch wirklich eigentlich nur deswegen gesehen, weil die Wasseroberfläche ja so spiegelglatt war.
Ja, also
das fand ich wirklich ungewöhnlich.
Ja, also die war wirklich glatt.
Die war so glatt. Also wir haben ja auch Fotos tatsächlich vom Loch Ness. Die kann ich natürlich zusätzlich zu den Fotos von den vermeintlichen von Nessie, kann ich davon natürlich auch das eine oder andere noch posten. Das ist bestimmt schön, wenn man ein paar Fotos von Loch Ness auch sieht, weil es ist wirklich schön da.
Auf jeden Fall.
Und man kann sagen, was man will, ob man sich das nun im Kopf zusammenspinnt oder nicht, aber irgendwie hatte der Ort schon ein bisschen was Mystisches, Verzaubertes.
Ja, so. Ich finde schon allein deswegen, weil diese Seeoberfläche so spiegelglatt ist.
Das war wirklich krass.
Weil wir haben hier ja auch Seen und so, aber da hast du immer irgendwie was so vom Wind oder so, so kleine Kräuselwellen oder so. Aber da war gefühlt so gar nichts.
Ja. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob es da windig war an dem Tag. Ich glaube nicht. Also wenn, dann nur so eine kleine, seichte Brise. Aber wir saßen da ja morgens recht früh und haben gefrühstückt mit unseren Tesco-Sandwiches. Aber es war schon schön.
Ja.
Es war schon wirklich schön.
Das stimmt.
Ja, auf jeden Fall gibt es natürlich nicht nur diese Plesiosaurier-Theorie, von was Nessie sein könnte, sondern eben auch schon die anderen Tiere, die ich zwischendurch erwähnt habe.
Aber ganz kurz, gibt es da wirklich Robben im See?
Manchmal scheinen sich da Seehunde hin zu verirren, ja.
Also Seehunde, ja.
Ja, manchmal scheinen die da sich durch den Fluss irgendwie durchzuschwimmen.
Ach krass.
Und das passiert wohl nicht wirklich oft, weil sie müssen ja dann auch gegen den Strom schwimmen.
Ja, ja, eben.
Aber es soll schon mal passiert sein, das ein oder andere Mal.
Ach, krass.
Na? Und wenn ich mir dieses erste Bild von Hugh Grace ansehe, könnte ich mir das auch schon vorstellen, dass das auch irgendwie ein Seehund gewesen ist.
Ja.
Ja. Es ist so verschwommen und verzerrt, dass man echt eigentlich nicht wirklich was erkennt und nur Formen darauf interpretieren kann. Ne? Die Theorien die sich wirklich eigentlich halten, ist zum einen, es könnte ein großer Stör oder ein Welt sein. Mhm, ne?
Ja.
Also eine Art europäischer Wels, also von der Sorte, von der Rasse europäischer Wels, weil die halt eine ziemlich große Größe erreichen können. Also die können recht groß werden und tatsächlich auch gelegentlich durch den Fluss Ness oder eben den Kanal, den Caledonian-Kanal, in diesen See gelangen.
Ja.
Viel wahrscheinlicher finden die Leute, dass es sich um einen großen Aal handelt. Da habe ich jetzt zuerst einmal gedacht, ein Aal? Fragezeichen, denn die sind ja nun nicht besonders groß. Habe ich gedacht. Dann kommen aber die Weibchen um die Ecke und die werden bis zu 1,50 Meter lang.
Wow.
Und entsprechend dick im Durchmesser.
Ja, klar.
Na? Also es gibt auch überall in dem See Aal-DNA. Mhm. Also das ist sehr wahrscheinlich. Es ist allerdings so, dass Aale nachtaktiv sind und deswegen tagsüber quasi auf dem Grund des Sees liegen.
Ja.
Also dadurch, also es wäre höchst ungewöhnlich, dann oben an der Oberfläche ein Aal zu sehen. Andererseits passiert es ja auch nicht oft. Eben. Also vielleicht verirrt sich dann wirklich einfach ein Aal nach oben, für was auch immer, Bock auf Sonnenschein oder so, ich weiß es nicht. Aber
ich meine, ein Anglerfisch taucht normalerweise auch nicht bis nach oben. Auch wenn das ein sehr tragisches Schicksal war von dem Aal.
Ja, der Aal stirbt zumindest in der Regel nicht, wenn er an die Oberfläche kommt.
Aber der hat doch nicht so einen weiten Weg hinter sich.
Das ist richtig. Ja, also ich muss auch sagen, tatsächlich, nachdem ich das mit dem Aal gesehen habe, also die Theorie wird halt, steht auch da, angeblich wegen der Größe auch schon wieder widerlegt worden sein mit dem Aal. Aber 1,50 Meter ist schon lang.
Das ist schon lang, ja.
Und wenn man mal sich Fotos von so großen Aalen ansieht, die haben echt auch einen Durchmesser. Und wenn ich mir das dann vergleiche mit der Fotofolge, die ich dir gleich noch zeigen möchte, von der She Kelly mit ihren 70 Fotos, dann könnte man tatsächlich denken, also dann bin ich geneigt zu glauben, das ist ein großer Aal.
Ja.
Ja, auch wenn man so das Gesicht vom Aal mal gesehen
sind
hat auf einem Foto oder so.
Aale Tiere, die alt, also wenn die sehr alt, theoretisch, wenn man sie nicht fängt?
Boah, gute Frage, das habe ich gerade noch gar nicht geguckt.
Also ich glaube jetzt nicht, dass das seit 80 Jahren der gleiche Aal ist.
Nee,
aber
nee.
Wer weiß, vielleicht kommt jetzt auch raus, Aale werden 150 oder so.
Nee, aber sie können bis zu 50 Jahre erreichen.
Ja, guck.
Ja, also ist das in menschlicher Obhut, das ist jetzt nicht der Fall, aber könnten sie sogar 80 Jahre alt werden.
Boah,
das ist alt.
Das finde ich echt krass.
Und wenn ich dann so ein süßer kleiner Aal anguckt, also tatsächlich mit diesem einen Foto von dem frontal geschossenen Bild mit dem Aal.
Eben.
Und wenn du dann gleich das Foto siehst, wo man einmal relativ gut einen Kopf aus dem Wasser gucken sieht, könnte ich mir vorstellen, dass das echt einfach ein Aal war, der Bock auf einen Spaziergang hatte. An der Oberfläche.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, was du dazu gleich sagen wirst. Und dann natürlich gibt es die optischen Täuschungen und die natürlichen Phänomene, die viele Experten natürlich mit diesen Vorkommnissen in Verbindung bringen. Ne? Also Wellenbewegungen, die einfach natürlich hergestellt wurden von Wind, von Wasserbewegungen etc.
Aufstieg von Luftblasen.
Spiel und Licht, Spiel von Licht und Schatten, aufsteigende Luftblasen. Eben alles so, was man im Augenwinkel als irgendwas Merkwürdiges sich vorstellen könnte. Ne? Das ist, das kann man wahrscheinlich auch der Fall sein, aber ich nehme auch den Aal tatsächlich als Begründung an, durchaus. Aber hey, dann hat man eben einen Nessie-Aal, ist doch auch irgendwie cool.
Finde ich auch gut,
Ich meine, natürlich finde ich schön, wenn man sich so ein Plesiosaurier, also das ist wirklich die Darstellung von Nessie in jedem Film, die man so kennt. Langer Hals, so Flossen als vier Flossen zum Schwimmen.
Ja, und ist
so.
Ja auch, wenn du Merch
ne? Das,
kaufst.
Das ist Nessie, ne? Das ist, das ist ihre Figur, ihr Aussehen. Für alle, und so sahen die Plesiosaurier aus, ne? Aber vielleicht ist Nessie auch einfach ein dicker Aal.
Ja, wer weiß. Ne?
Vielleicht ein besonders alter Aal tatsächlich, also jetzt keine 100 Jahre, aber vielleicht wirklich, ne? Wer weiß das schon?
Eben.
Ja, zum Surgeons Photograph haben wir ja eben schon gesagt, also das Modell war so viel kleiner, mhm, ne, und das sieht man auch heutzutage direkt, dass die Wellen und das Verhältnis des Halskopfes einfach, ja, nicht zusammenpassen. Hat man früher vielleicht nicht gesehen, weil man, ja, ich meine, Fotos waren nicht so krass wie heute und da, mhm, hat man das, glaube ich, eher für bare Münze genommen, weil man auch einfach vielleicht nicht gedacht hat, dass man das faken würde, mhm, ne? Deswegen hat man das einfach, glaube ich, eher geglaubt.
Ja.
Ich zeige dir jetzt mal, dass diese Fotofolge, die gibt es auf YouTube, das ist wie so ein Film zusammengeschnitten. Ja,
wie so ein Daumenkino.
Ja, genau, so ein bisschen, mhm, wie so ein Daumenkino. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, weil das Ding geht 4 Minuten lang.
Okay. So, ich habe mir jetzt diese Sequenz angeguckt und ja, das ist, sieht für mich auch schon sehr aalig aus, was da reingezoomt wird. Also wirklich, ja, teilweise so schlängliche Bewegungen auch.
Ja, fast
so,
schon, ne? Klischeehaft, wenn man irgendwie ein Schlangentier im Wasser darstellen will, ne? Diese zwei,
ja, genau, Hügel,
die dann so aus dem Wasser, ja, aus dem Wasser kommen.
Ja.
Ne? Und dann zuletzt eben der Kopf oder der vermeintliche Kopf, der dann da rausguckt.
Ja, ich würde wahrscheinlich auch am ehesten mit der Aaltheorie gehen, muss ich sagen.
Ja, also wir packen euch den Link zu dem Video natürlich auch in die Shownotes, aber wenn ihr einfach Nessie-Fotos He Kelly, also C-H-I-E Kelly eingebt, dann werdet ihr das auch direkt sehen.
Ja.
Das Video geht etwa 4 Minuten lang, unnötigerweise 4 Minuten lang, also viele der Fotos sind auch unspektakulär und könnten schneller vorangetrieben werden, aber man kann ja sich durch.
Die wichtigen Teile werden eingekreist.
Genau, die wichtigen Teile werden eingekreist. Die neueste Sichtung in Anführungszeichen, ist tatsächlich aus Januar diesen Jahres,
oh,
von Ramon Flons oder Flons,
mhm,
am Doors Beach. Und ehrlich gesagt sieht man eigentlich nichts. Also angeblich sieht man da einen dunklen Schatten unter der Wasseroberfläche, ganz deutlich.
Ja, aber ganz ehrlich, ein Schatten? Also was soll ein Schatten für eine Sichtung sein?
Na, ist das Nessie oder was?
Ja, klar.
Also
in einem See kann es natürlich kein anderes Leben geben, was einen dunklen Schatten unter der Wasseroberfläche hervorrufen könnte.
Wie man sieht, sieht man nichts. Also man sieht wirklich faktisch nichts. Es ist eine Wasseroberfläche und eine rangezoomte Wasseroberfläche. Und
also,
auf beiden Oberflächen sieht man nicht mal einen Schatten.
Also wirklich. Um das als Sichtung von Nessie heranzuziehen, muss man schon sehr anmaßend sein.
Finde ich auch, aber
weil es ist ja nicht mal oberhalb der Oberfläche, wo man sagen könnte, oh ja, das könnte vielleicht, ja, von den Schemen her sein. Und das sind Schatten unter Wasser.
Mhm.
Das kann alles sein. Das
kann halt wirklich einfach nur ein Fisch sein.
Ja.
Ja. Also, oder ein Stock, der da drunten treibt, ne? So.
Ja.
Das ist schon echt krass, man sieht eigentlich echt einfach nichts. Und ich weiß nicht, was erfüllt sein muss, um in das offizielle Loch Ness Monster Sichtungsregister aufgenommen zu werden.
Wahrscheinlich musst du einfach nur sagen, ich habe Nessie gesehen. Hier ist mein Foto.
Ja, keine Ahnung. Es gibt es wirklich. Also es heißt so, offizielles Loch Ness Monster Sichtungsregister. Ja, da habe ich mir jetzt gerade nicht ausgedacht. Und jede gemeldete Sichtung wird da offensichtlich aufgelistet, zumindest steht es da so. Und bis heute sind es 1159 Sichtungen, die sowohl von Beobachtern als auch von den Livecams stammen.
Mhm.
Also es gibt mittlerweile seit 2016 wirklich Livecams, die um den See verteilt installiert wurden, die man, wenn man wirklich viel Langeweile hat, beobachten kann.
Also dann musst du halt schon echt Langeweile
also
haben.
Also wenn,
ne,
du dann googelst Livecam Loch Ness, dann solltest du direkt 1-2 Websites finden, wo man dann spannend den See begutachten kann.
Wow.
In Echtzeit.
Toll.
Also gestern, als ich die Geschichte geschrieben habe, war es sehr schön sonnig dort. Also klare Sicht. Das war ganz toll. Ich habe keine komischen Wellen gesehen. auch keine Schatten, ja. Noch nicht mal Enten. Leider.
Bitter.
Bitter. Aber ich habe auch nur eine Cam kurz angemacht, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert.
Ach je.
Ja, vielleicht noch ein paar Fakten zum See. Weil ohne Fakten geht ja nun auch nicht hier, ne? Wenn eben. Wir schon in der Natur sind und da etwas haben, worüber es Fakten zu erzählen gibt. Es ist der zweitgrößte See Schottlands, nach dem Loch Lomond. Und die Fläche des Sees beträgt insgesamt 56,2 Quadratkilometer.
Oh, wow.
Er ist etwa 37 Kilometer lang, aber an der breitesten Stelle nur 1,5 Kilometer breit. Also es ist halt ein See, der durch die Verschiebung der tektonischen Platten entstanden ist. Und deswegen ist er halt quasi super gerade. Wenn man sich Schottlands Karte anguckt, sieht man das auch total, dass das wie so eine Grenze
ist.
Ja,
das stimmt.
Der obere Teil von Schottland, der so, als hätte man einmal so schräg mit dem Messer entlang geschnitten.
Ja.
Und in diesem Schlitz ist Loch Ness entstanden. An der tiefsten Stelle ist er ganze 230 Meter tief.
Echt?
Ja.
Wow.
Ganz
tief. Hätte ich nicht gedacht, dass der so
also,
tief ist.
Also ein Laternenfischchen könnte sich auch da hochschlingeln. Also nein, ist natürlich noch längst nicht so lange wie der Laternenfisch, der Anglerfisch. Schwimmen musste. Aber so ein Aal, wenn der dann am Boden liegt, muss trotzdem eine Weile nach oben schwimmen, um mal an die Oberfläche zu kommen, wenn er den Bock hat.
Ja, also da würde ich das halt auch nicht oft machen, ne?
Nee.
Bei der Distanz?
Nee.
So.
Aber wenn es sich mal nach Sonnenlicht juckt.
Ja, ja, hin und wieder.
Also wer sagt denn, dass es nicht vielleicht wirklich so ist, ne? Dass sich so ein Aal vielleicht wirklich mal
denkt, ach, was ist das denn da oben?
Was ist denn so hell da oben?
Ja, wer weiß, ne? Woher sollen wir denn schon wissen, was im Kopf von einem Aal vorgeht, ne?
Ja, eben. Ja. Und Aalweibchen, vielleicht haben die ja auch noch mal einen eigenen Kopf, ne?
Ja.
Weil, also wenn, muss es ein Weibchen sein,
ja,
weil
ja.
die Männchen nicht so groß werden.
Ja.
Von daher, mal gucken.
Verrückt.
Natürlich sind auch diverse Filme, nicht nur diverse, viele Filme über Nessie entstanden. Die berühmtesten sind da wohl hier, also was heißt die berühmtesten? Die, die mir als erstes angezeigt wurden, ja, ist einmal von 96, Nessie, das Geheimnis von Loch Ness. Da wird die Geschichte von einem amerikanischen Wissenschaftler erzählt, der eben nach Loch Ness geschickt wird, um die Legende von dem Wassermonster quasi zu widerlegen. Was dann offensichtlich nicht passiert, denn in dem Film gibt es Nessie ja.
Selbstverständlich, ne? Sonst wäre es ja blöd.
Genau, und dann gibt es noch Mein Freund, der Wasserdrache, zum Originaltitel The Water Horse, Legend of the Deep. Der ist von 2007, ist ein Familienfilm, Familien-Fantasy-Film mit einem Kind, also so ein Junge, der ein komisches Ei findet am See und aus dem quasi Nessie schlüpft. Und dann gibt es einen Film, der nennt sich Incident at Loch Ness. Das muss wohl eine Art Mockumentary sein.
Okay.
Und ja, die drehen sich halt eben um Nessie, um die ganze Sage, aber eben, wie es schon sagt, eine Mockumentary nimmt sich halt nicht selbst so ernst. Und dann noch, lasst uns nicht die Horrorsparte vergessen.
Ach, natürlich.
Loch Ness Terror. Ein Horrorfilm von 2008, der in dem Loch Ness ein prähistorisches Monster beherbergt, der Menschen angreift. Angeblich laut Beschreibung ist der Film spannend und gruselig. Glaube ich aber nicht, wenn ich ehrlich bin.
Kann man den irgendwo sehen aktuell?
Das habe ich tatsächlich noch gar nicht geguckt. Werde ich aber gleich natürlich gerne einmal noch reinschieben für euch. Loch Ness Terror. Für alle unsere Horrorfans da draußen. Gucken wir, wo kann man ihn sehen? YouTube Plus. Ach nee, oh, neuer Horrorfilm, Loch Ness, The Loch Ness Horror, von 2023, wurde mir jetzt gerade auch noch angezeigt.
Oh, wow.
Den kann man auf YouTube gucken, also auf dem,
ja.
Wenn man das bezahlt, ne? Der Loch Ness Terror, den kannst du auf Amazon sehen, aber nur kaufen.
Ah ja.
So wie es hier aussieht.
Okay.
Oh, a Join. Join soll den wohl auch, da, auch haben, den Loch Ness Terror. Da gucke ich vielleicht mal rein, ja, wenn ich ganz viel Langeweile habe. Ja, und damit bin ich praktisch am Ende. Also natürlich gibt es auch ganz, 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 ganz viele Bücher über Nessie.
Klar.
Da habe ich jetzt aber keine, die ich aufzählen möchte. Es gibt angebliche wissenschaftliche Belege, angebliche Fantasies und natürlich, also ganz viel.
Ja, aber das war doch sehr umfangreich. Hat mir gefallen.
Gut, das klang nämlich so, dieses, es war umfangreich, dankeschön, endlich hörst du auf zu reden.
Du hast Bilder benutzt und frei gesprochen.
So frei war das eigentlich nicht die meiste Zeit.
Es war abgelesen. Gar nicht gemerkt. Nein, aber dann gehen wir jetzt noch zum Schluss der Folge.
Yes.
Noch was Schönes zum Schluss.
Ja, dann fange ich heute mit meiner Empfehlung an und ich möchte euch eine Miniserie auf Netflix empfehlen, die ich jetzt letztens vor 2 Wochen oder wann geguckt habe, und zwar Zero Day mit Robert De Niro.
Oh.
Da geht es darum, es spielt natürlich in Amerika und durch einen Hackerangriff fällt für, ich glaube, 1 Minute im ganzen Land der Strom aus.
Aha.
Und geht dann wieder an und dann kommen entsprechende Drohungen. Ich weiß gerade nicht mehr, was sie wollen, aber ne, dass das nochmal passieren kann.
Es geht immer um Geld.
Ja, dass es halt jederzeit wieder passieren kann quasi. Und Robert De Niro spielt einen ehemaligen US-Präsidenten, der dann ja zu Hilfe gezogen wird und quasi als Berater oder Leiter dieser Sonderkommission dienen soll.
Mhm.
Nun hat aber dieser ehemalige Präsident, also ja, es ist so ein bisschen, er fühlt sich dann verfolgt, fängt an irgendwie Stimmen zu hören, also das ist so ein bisschen wirr, ne, auch wie er sich verhält und vor allem unter Anbetracht der Lage, die dann teilweise immer ernster wird, die wissen nicht, wann das wieder passieren kann und ne, die arbeiten daran, rauszufinden, vor allem, wer das war.
Mhm.
Ne, und dann sind verschiedene Theorien auch wieder, waren das die Russen oder bla, ne? Ja, es ist auf jeden Fall, und es passiert dann auch nochmal. Und ja, es wird am Ende aber auch gelöst, wo das herkam und sowas. Aber Robert De Niro spielt das halt einfach super gut wieder.
Der ist ja auch ein toller Schauspieler.
Ja, und ich fand es einfach sehr spannend, mir das anzugucken. Also,
ja. Klingt interessant, klingt auch.
Also echt. Es sind, glaube ich, 5 oder 6 Folgen.
Mhm.
Ne?
Sowas interessiert mich auch immer.
Ja.
Also, da werde ich sicherlich auch mal reingucken. Wo war das?
Netflix.
Ah ja, da kann ich auch reingucken. Gut.
Ja.
ich empfehle einen Film.
Mhm.
Den habe ich schon vor einer Weile gesehen, nicht ganz legal, möglicherweise, als er noch in den Kinos war.
sowas sagt man doch nicht.
Das ist eine Grauzone. Immer noch. Deadpool und Wolverine.
Ah.
Also ich war begeistert von dem Film. Momentan läuft der auf Disney Plus im Abo, weil Marvel, ne? Und, oder nee, ist Deadpool Marvel? Ja doch, ist jetzt mittlerweile alles Marvel-Universe, ne?
Nee, alles
oder
nicht.
Oder DC?
DC gibt's auch noch, aber Deadpool ist Marvel.
Sicher? Auf jeden Fall ist das ja auch egal, weil Fakt ist, dass die endlich mal wieder einen guten Anti-Helden-Film rausgebracht haben. Und der ist wirklich, die Dynamik zwischen diesen beiden, Deadpool und Wolverine, ist wirklich göttlich.
Aber ich glaube, das kommt halt auch viel daher, dass die ja im echten Leben, die beiden auch so miteinander sind.
Die sind super.
Also,
ich hab's geliebt. Die Sprüche sind flott, die sind cool, die wirken nicht drisch oder lahm, sondern und es ist böse teilweise.
Ja,
es
ist Deadpool böse, ist sehr böser Humor teilweise.
Und deswegen ist es halt auch so lustig, weil es halt einfach keine Rücksicht nimmt auf was auch immer. Ne? Entweder du findest es lustig oder nicht, dann musst du eben rausgehen, so ungefähr. Ne? Aber es ist einfach cool. Also Deadpool und Wolverine, die in dem Film kommen die halt, die treffen aufeinander, während Wolverine halt super verletzt ist und irgendwie müssen die ihren Weg da zusammen, wenn ich das jetzt auch richtig in Erinnerung habe, so ein bisschen durchs Multiverse machen. Mhm. Da ist natürlich auch ein Antagonist zu den Anti-Helden. Also es ist sehr lustig, es gibt kleine Easter Eggs, es gibt so, ich sag mal so, andere Zeitstränge auch und ja, andere Parallelwelten, mhm. wo dann auch ein paar ja, Charaktere mitspielen, die man eigentlich von anderen Filmen kennt auch. Es ist sehr lustig. Also unterhaltsam. Klar, der hat keine Tiefe, aber das will der Film auch nicht versuchen.
Nee.
Der Film will einfach nur unterhalten und das schafft er wirklich, wirklich gut. Ja, den cool. kann ich euch mit bestem Wissen und Gewissen, wenn ihr schwarzen Humor mögt, den müsst ihr wirklich mögen, weil sonst, wenn ihr euch davon schnell angegriffen fühlt, dann ist der Film nichts für euch. Aber ansonsten immer mit einer guten Snackladung und dann schaut euch den Film an, weil der ist richtig cool.
Das klingt doch gut. Dann willst du noch deine Frage hinterher stellen?
Ja, momentan bin ich ja wahrscheinlich eine der Letzten, die mal so auf diesem Viking-Trip ist. Ja, also ich habe die Serie noch nicht zu Ende geguckt. Ich hatte sie zweimal angefangen.
Also ich habe zweimal zwei Folgen davon geguckt.
Okay, krass. Also ich habe bei beiden Malen länger durchgehalten. Ja. Ich habe jedes Mal weitergeguckt, aber ich bin dann doch irgendwie hängen geblieben. Und diesmal habe ich es angefangen und gesagt, jetzt schaue ich es auch endlich zu Ende, denn die Serie ist ja jetzt auch abgedreht. Mhm. Mittlerweile bin ich bei Staffel 5. Aber ich bin ja jetzt voll auf diesem Viking-Trip, mhm. weil ich mir denke, geil, Wikinger, mhm. Und da habe ich mich gefragt, wenn du eine Wikingerin wärst,
oje, ja.
mit welchen Waffen würdest du dich denn kämpfen sehen?
Das, mit was haben, ich weiß, also was haben die benutzt?
Die Äxte, haben Äxte, Schwerter? Äxte, ja, auch Schwerter, Kurzschwerter,
ja.
Äxte, Kurzäxte oder auch die Zweihänderäxte, ja. Also Axt und Schild.
Ja.
Bögen, mhm. Kurzschwerter und die haben die dann doppelt geführt teilweise.
Ja.
Hämmer, schwere mhm. Hämmer, wie man sie von den Zwergen kennt.
Nee, die kriege ich nicht gehoben.
Klein Tomahawk.
Das wäre dann so, wie wenn jemand Thors Hammer aufhebt.
Ungefähr so würde ja, das bei ich, mir auch
ich
aussehen.
Ich fände es, glaube ich, also für weitere Distanzen den Bogen ganz cool. Und dann so vielleicht so zwei Kurzschwerter, so ich könnte das dann natürlich, wenn ich Wikingerin
wäre. Das würde die andere auch machen, dann wenn sie Wikingerin ist. Interessant, ja. Hätte ich nicht gedacht.
Jetzt, Äxte fände ich auch cool, aber ich glaube, die Kurzschwerter finde ich.
Also ich hätte mich, ich würde mich mit einer Axt, einer Einhand-Axt und einem Schild tatsächlich sehen. Obwohl, wenn ich Rollenspiele spiele, meistens Fernangriffe, also auf Fernkampf gehe, ja. in Magie oder eben auch Bögen. Mhm. Aber nee, ich glaube, da sehe ich mich einfach mehr mit Axt und Schild mitten im Geschehen.
Ja, cool. Ja,
ja. Das ist meine Frage.
Ja.
So. Und deine?
Ja, meine ist gerade Sainsbury, die habe ich gerade eben bei Darf's ein bisschen Mord sein gesehen. Die hatte das auch gerade bei Instagram gepostet.
Also fresh.
Also ich weiß nicht genau, ja, ich weiß aber nicht genau, ob es jetzt ein neuer Post war oder schon ein bisschen älter.
Ach so.
Ich habe es nur gerade aufgeploppt gesehen. Und zwar, welche Nummern kennst du noch auswendig? So vielleicht auch von früher oder so.
Unsere Telefonnummer, 6917.
Ja, die kann ich auch noch.
02163-6917.
Ja.
Brücken.
Ich kann auch noch die alte Telefonnummer von unserer Oma.
Echt?
Ja, 02157-9240.
Ah,
und
cool.
Ich kann auch noch meine ICQ-Nummer.
Ja, du Angeber, das habe ich noch nie gekonnt
259-255-540.
Micha, mein Mann, nickt auch gerade stolz und sagt, er hat es auch. Der kann das auch noch. Wundervoll. Ich habe die noch nie auswendig gekonnt,
also
meine ICQ-Nummer.
Also für alle, die vielleicht jetzt nicht wissen sollten,
oh mein
ICQ
Gott,
ist.
Ist es schon so weit. Ist schon so alt.
Damals, anno 2000 irgendwas.
In den frühen...
Ist okay. In den frühen Nullerjahren, glaube ich, irgendwann kam das. Ja, ich glaube, wo ich 14, so 13, 14, 15 war, ich glaube, so da um den Dreh kam das. Mhm. Das war ein Messenger-Dienst am PC. Also nicht am Laptop, das gab es damals. Also,
doch, den ja, gab's aber ich hatte einen Laptop. So ja, 2000. Fünf.
Aber ich glaube, die meisten hatten echt noch so ihre Stand-PCs mit dicken grünen Monitoren.
Ja.
Und da hat man dann halt drüber kommuniziert, was man heute halt so mit WhatsApp macht.
Ja, das stimmt. Und da hatte man lustige Spielchen.
Ja, und da wurde dann in der Schule noch gefragt, kommst du später an?
Ja, ich erinnere mich. Und man hatte so coole Soundeffekte.
Ja.
You have a message, Master. Mhm. Ja. Die Nummer, wie gesagt, konnte ich nie. Ja. Aber unsere eigene Telefonnummer, ja, die kann ich noch.
Ja, die weiß ich auch noch.
Und die von Tante Scarlett. Die kann ich jetzt nicht sagen. Habe ich gerade aus Versehen, mussten wir rausschneiden.
Weil die ist noch aktiv, meines Wissens nach.
Ja. Auch wenn da wahrscheinlich keiner mehr anruft, außer ältere Menschen. Auf der Festnetznummer.
Ja, ja.
Also älter als wir sind.
No front.
Ja, also. Ihr wisst schon, was wir meinen. Mhm. Omis.
Jetzt wirst du aber.
Ich weiß nicht, wer hat denn heutzutage wirklich noch ein Festnetztelefon, weil er es so unbedingt braucht oder benutzt?
Weiß ich nicht.
Siehst du?
Vielleicht.
Ich kann mich sogar erinnern, früher, als wir ganz jung waren, gab es bei denen sogar noch so ein Telefon mit Wählscheibe.
Stimmt.
Weißt du noch?
Ja.
Ja.
Mhm.
Das war cool.
Ja, wir sind alt.
Naja, wir sind alt.
Ja.
Und damit
kommen wir zum Ende.
Vielleicht sind wir so alt wie das Monster von Loch Ness.
Vielleicht. Wir haben uns nur sehr gut gehalten. Und dann,
okay.
Tschö.
Ja,
tschö. Auf der Insel angekommen, stieß er auf eine Vertiefung im Boden. Da ist ein Punkt. Da die Insel zu diesem Zeitpunkt als
Schön.
Ja, ne? Ich weiß.
Wie war das noch?
Schon am nächsten Tag kehrte Daniel in Begleitung von zwei Freunden, Anthony Vaughan und John Smith.
Pocahontas!
Also, ja. Also wirklich. Aber, I'm sorry, aber ich hasse den Nachnamen Smith.
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 Elizabeth Smith.
Oh, furchtbar. Smithers. Schon am nächsten Tag kehrte Daniel in Begleitung von zwei Freunden, Anthony Vaughan und John
Smith.
Smith. Schon am nächsten Tag kehrte Daniel in Begleitung von zwei Freunden, Anthony Vaughan und John Smith. Fast hätte ich's gehabt. Oh. Beim Entfernen dieser Holzschichten wurde den Jungen schnell klar, dass sie umfangreichere Werkzeuge. Klar.
Gerätige. Nicht grunzen, machen.
Okay. Nee.
Ja, David, ich bin jetzt
Bis auf 30 Meter Tiefe fanden sich alle 3 Meter weitere Schichten Baumstämme, bis sie schließlich auf eine Schieferplatte stießen, die mit ihnen und mit ihnen unverständlich. Was? Die mit ihnen unverständlich. Ach so! Die Schatzgräber hatten Glück, dass sie mit dem Leben davon kamen, denn die Wände des neuen Schachts brachen ein, sodass sie wieder in die Ausgangssituation. Man vermutete, dass dieser direkt zu dem Schacht führten?
Führte.
Nach einem weiteren Todesfall in der Grube wurde bald vom Fluch der Oak Island gesprochen. Nicht der Oak Island, da steht kein der. Da steht ein Fluch von Oak Island, nicht der Oak Island.
Manchmal.
Was ist mein Gehirn da lesend?
Das waren die Loaded Fries, die twisten jetzt dein Gehirn.
Ich glaube auch. 1897 begann mit der Suche. 1965 kam es jedoch zu einem tödlichen Unfall, als der Künstler, sein Sohn sowie zwei Arbeiter ihr Bewusstsein.
Da war die Luft zu Ende.
Ich hab's gesehen. Kurzzeitig war ich so ohnmächtig. Also, ich könnte nicht Sängerin werden oder so.
Ich glaube auch.
Nicht. Mit meinem Luftmanagement hier.
Ah, da kriegst du ja Übungen und Unterricht. Ja.
Gemeinsam sammeln. Das ist gemeinsam.
Bisschen Konzentration jetzt hier.
Okay.
Ein Bericht über das Ehepaar McKay, Hotelbesitzer. Da war's, der erste Versprecher. Oh Gott,
jetzt geht's nur noch bergab.
Ja. Ein Bericht über das Ehepaar.
Okay.
Dann vielleicht nicht. Auch nicht. In diesem Artikel lautet es. Okay.
Dadam. Mhm.
Die Frau sah die Turbulenz als erste. Die ganze Dreiviertelmeile vom Ufer geschah und die was? Da fehlt ein Wort.
Wie schon.
Nicht nur aufgrund der gewaltigen Größe, das hat mich jetzt voll abgelenkt.
Entschuldigung. Ich wollte mich ablenken, tut mir leid.
Kein Problem.
Sprich mal noch ein bisschen undeutlicher. Dann habe ich einen Blooper auf Kamera.
Oh. Sie hätte, als sie... Nee, das will ich wegmachen. Ist doof. Ist doof, weg.
Ja,
weg damit.
Ja.
Schneller. Aber damals erregte die Geschichte, als sie in der...
Das war aber auch ein langer Satz irgendwie, ne?
Ja, ja. Wobei, Monster selbst, Ausrufezeichen. Und dann beginnt halt der neue Satz mit aber. Kurios ist, dass vor dem Artikel im Inverness Kurier... Er erzählte Alex Campbell davon, einem Freund, der für die Inverness, der für die, den?
Den Inverness Courier.
Ja. Ich habe die, den geschrieben. Und Alex Campbell dort lebte, handelte es sich ein... Irgendwie hat sich meine Zunge verknotet.
Das hat man gehört.
Oh Mann. Die Sichtung sei im März, nicht im April 1900. Also manchmal ist das so.
Ja.
Es überquerte etwa... Mann! Und es kein... Und es... Und was? Und ob es einen Schwanz hatte, weiß ich nicht. Und ob es einen Schwanz hatte, weiß ich nicht. Da es sich so schnell bewegte und als wir an dem... Da war ein da sollte ein Punkt, aber es war nur ein Komma.
Okay.
So wurde aus dem Cup, aus dem Cup der guten Hoffnung, wurde dann das Cup des Loch Ness.
Cup Lochy.
Im März 2023 war der 58-jährige Owen O'Fagan, da ist noch ein O dazwischen,